Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wie dringend muss Österreich sparen? Diese Frage treibt gerade viele Finanzexpertinnen und Experten im Land um. Denn Österreichs Staatsverschuldung wächst, während die Wirtschaft schwächelt. Und jetzt hat Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP ja auch noch verkündet, dass die Neuverschuldung heuer noch stärker wachsen wird als geplant und sogar die EU-Grenze überschreiten dürfte. Was heißt das für Österreich? Und warum rückt der Finanzminister erst nach der Wahl mit diesen schlechten Nachrichten heraus? Darum geht's heute. András Szigetvári, du bist aus dem Standard-Wirtschaftsressort und hast dir angesehen, was Finanzminister Magnus Brunner da an schlechten Nachrichten verkündet hat. Was genau hat er denn nun bekannt gegeben?
Also als erstes möchte ich kurz eine eigene Verkündung machen. Das Thema Schulden und Defizite ist ja, finde ich, sehr spannend und hoffentlich gibt es auch viel zu lernen in diesem Podcast. Aber für manche Leute ist das Thema trocken, deswegen habe ich für alle, die bis zum Schluss dabei bleiben, auch einen kleinen Gag mitgebracht als extra Belohnung. Aber jetzt kurz zurück zur Frage. Also bekannt gegeben hat er und das Finanzministerium, dass Österreichs Neuverschuldung heuer höher liegen wird als bisher angegeben vom Finanzministerium. Und zwar das Ministerium sagt jetzt 3,3%, also die Verschuldung heuer wird 3,3% der Wirtschaftsleistung betragen. Bis vor wenigen Wochen und Monaten und auch mitten im Wahlkampf, muss man sagen, war man von 2,9% ausgegangen. Jetzt mag man sagen, 3,3, 2,9, wen interessiert das? Ist doch völlig gleichgültig. Und das ist ja in Wahrheit gar nicht ganz falsch, aber, da gibt es noch ein paar Aber. Erstens, im Wahlkampf gab es eine ganz lange Diskussion, muss jetzt Österreich sparen oder nicht? Und wie steht es um unser Land wirtschaftlich? Und da wurden eigentlich immer mit den falschen Zahlen operiert vom Ministerium. Also Magnus Brunner hat noch über den Sommer hinein immer gesagt, naja, ein Sparpaket wird es nicht brauchen und so schlimm ist das im Budget nicht. Er hat sich auch mit anderen Institutionen, die schon gewarnt haben, auch zerstritten und gesagt, nein, also ist nicht so schlimm. Das ist eben der eine große Punkt. Und das Zweite ist, da kommen wir, glaube ich, auch noch zu sprechen, aber diese 3%, das gilt so als in der EU wichtige Kennziffer. Und wenn ein Land da drüber liegt, dann gibt es zumindest ein bisschen Aktivitätsbedarf und unter Umständen auch Probleme.
Hilf uns mal, was genau heißt das jetzt eigentlich? Also wie kann das passieren, dass Österreichs Verschuldung auf einmal stärker wächst als angenommen?
Also genau, weil das sind immer zwei Kennzahlen, vielleicht das auch noch kurz vorweg, die da wichtig sind. Das eine ist das Defizit, das ist immer die Neuverschuldung, also wie viel laufende Kredite nimmt ein Land auf. Und die zweite wichtige Kennzahl ist, wie verschuldet ist überhaupt ein Staat? Also es hat wenig Sinn meistens, solche Zahlen, also jemand hat 1 Million Euro Schulden, ist das jetzt viel oder wenig? Das lässt sich eigentlich gar nicht so leicht sagen. Das muss man immer in Relation setzen zu, was verdient der? Also ein ganz reicher Mensch kann sich 1 Million leicht leisten, jemand ärmerer nicht. Deswegen wird meistens über Verschuldung dann geredet, in Relation immer zur Wirtschaftsleistung. Also Neuverschuldung in Relation zur Wirtschaftsleistung oder Verschuldung in Relation zur Wirtschaftsleistung. Da vielleicht noch eine Zahl. Also SWIFO, das Forschungsinstitut, hat ja gerade seine Prognose vorgelegt. Und wenn man sich da ansetzt, wie hoch ist die Verschuldung, von denen das SWIFO ausgeht und wie hoch ist die Verschuldung, von denen das Finanzministerium ausgeht, immer in Relation zur Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr, dann ist da eine Differenz doch von 30 Milliarden Euro in diesen Rechnungen. Also das ist sehr viel und wie eben schon beschrieben, auch die Neuverschuldung steigt stärker. Ja, woran liegt das? Das Finanzministerium sagt einerseits, ja, da gab es halt das Hochwasser, das wird was kosten und man hat auch beim Klimabonus ein bisschen mehr Geld ausgegeben und die Wirtschaft läuft schlechter. Und das ist sicher alles nicht falsch oder richtig. Auch der letzte Punkt, also auch wenn die Wirtschaft schlechter läuft, dadurch, wie ich eben gesagt habe, es wird immer in Relation zur Wirtschaftsleistung gesetzt. Wenn die sich schlechter entwickelt als gedacht, dann ist das ein Faktor, der tatsächlich da reinspielt und gar kein kleiner. Aber andererseits, das muss man natürlich sagen, bis zuletzt hat man offenbar Annahmen getroffen, die eigentlich nicht mehr haltbar waren. Also einfach gesagt, es wurde einfach auch deutlich mehr Geld ausgegeben als gedacht oder als zugegeben. Das ist sicher der zweite große Faktor. Und diese schlechteren Wirtschaftsprognosen, ja, die kennt man jetzt auch schon seit einiger Zeit. Die verschlechtern sich da zwar weiter, aber auch das hat man gewusst. Und auch über das wurde eigentlich nicht groß geredet.
Und was heißt diese schlechtere wirtschaftliche bzw. schlechtere Finanzlage jetzt eigentlich für uns konkret?
Die schlechtere Wirtschaftslage heißt, ich meine, spüren die meisten hoffentlich noch nicht, aber in den Zahlen sieht man schon, dass zum Beispiel die Arbeitslosigkeit schon jetzt seit längerer Zeit etwas steigt und auch im kommenden Jahr steigen wird. Das ist sozusagen das eine. Das ist vielleicht auch Verteilungskämpfe dann, wenn jetzt die Lohnverhandlungen, die jetzt wieder anstehen, sind natürlich schwieriger, wenn es schlecht läuft für Unternehmen und für Beschäftigte. Und das zweite, wo wir vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen, heißt, dass Österreich ja eigentlich verpflichtet ist, in der EU bestimmte Budgetvorgaben zu erfüllen. Und wenn es jetzt schlechter läuft, das bedeutet zum Beispiel Unternehmen investieren weniger, die Menschen kaufen weniger ein, dann fallen für den Staat weniger Steuern an, der muss vielleicht auch noch mehr ausgeben, wenn es mehr Arbeitslose gibt. Das heißt natürlich auch, diese Budgetvorgaben zu erfüllen, wird auch schwieriger.
Und kam das jetzt total überraschend, dass sich die Situation so entwickeln wird? Oder warum ist das Finanzministerium erst jetzt damit rausgerückt?
Das ist wahrscheinlich die gute Frage, zu der sich, glaube ich, aber die meisten Menschen wahrscheinlich die Antwort eigentlich selbst geben können. Tatsache ist, dass eben der Fiskalrat, das ist eine eigene Institution, die genau damit beauftragt ist, die österreichische Budgetlage zu analysieren, der sagt schon seit dem Frühjahr, diese 3% werden sich eigentlich weder heuer noch im kommenden Jahr ausgehen. Also das Defizit wird deutlich höher sein. Auch das Forschungsinstitut WIFO sagt das jetzt eigentlich schon seit dem Frühjahr oder seit Juni jedenfalls, dass es höher sein wird. Also es kam für alle, die die Debatte verfolgt haben, nicht überraschend, aber das Finanzministerium ist eben bei diesen anderen Zahlen geblieben. Und das Zweite, was man ja sagen muss, ist, dass ja auch, es wurde ja schon darüber gesprochen, auch im Wahlkampf, wie sanieren wir das Budget, was ist zu tun? Und da kam zum Beispiel gerade von der ÖVP, naja, wir werden da stark wachsen und uns rauswachsen. Aber jetzt sehen wir eigentlich, die Verschuldenslage ist schlimmer als gedacht und von rauswachsen ist eigentlich keine Spur.
Kann das auch was mit der Nationalratswahl zu tun haben, dass diese schlechten Nachrichten da jetzt so lang zurückgehalten worden sind?
Also wie gesagt, ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Das Finanzministerium sagt vielleicht offiziell noch, geben wir das noch dazu an, dass es eben diese schlechteren Nachrichten, wie zum Beispiel das Hochwasser, das habe man ja noch nicht gewusst, was natürlich auch richtig ist. Und diese Zahlen, die wurden jetzt auch nach Brüssel gemeldet, das ist ja auch der Grund. Aber wann was nach Brüssel gemeldet ist, das hindert natürlich einen Finanzminister ja gar nicht, auch Monate vorher in Österreich diese Zahlen zum Beispiel korrigiert anzugeben.
Jetzt wurde auf jeden Fall Tacheles geredet. Wir überschreiten damit die sogenannte Maastricht-Grenze in der Verschuldung. Was ist denn das und welche Konsequenzen hat das?
Nun, diese Maastricht-Grenze, vereinfacht gesagt, das ist etwas, was seit Anfang der 90er Jahre eigentlich so gilt als in der EU-Vorgabe zu, wie sollen sich eigentlich die Budgets eines Landes entwickeln. Also will da jetzt nicht zu weit ausholen, aber vereinfacht gesagt gibt es in den Euro-Ländern eine gemeinsame Währungspolitik. Also die haben alle den Euro, die haben alle gemeinsam den Zinsen. Und dann hat man es als Problem erkannt oder definiert, wenn in diesen Ländern jetzt einige Staaten total viel Geld ausgeben und andere total wenig. Also dass das zu Verzerrungen führt, dass dann vielleicht einige Länder für andere einspringen müssen. Und deswegen hat man sich so versucht, eine Art gemeinsames Korsett zu geben, dass kein Staat zu viel Geld ausgeben soll, jetzt vereinfacht gesagt. Und da kommen diese Maastricht-Regeln ins Spiel. Also die besagen zum Beispiel, dass die Neuverschuldung eines Landes nicht über dieser vorher schon kurz erwähnten magischen Grenze von 3% pro Jahr liegen sollte. Ein zweiter Punkt, die Verschuldung insgesamt, haben wir auch schon geredet, als zweites Kriterium, sollte nicht über 60% der Wirtschaftsleistung liegen. Das sind die Maastricht-Regeln. Und jetzt gibt es in der EU, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, einen eigenen Wachstums- und Stabilitätspakt. Also das sind eine Reihe von Regeln, wie Staaten dazu gedrängt werden sollen, sich an diese Regeln zu halten und was für Vorgaben da konkret gelten. Und da sind so als wichtige Referenzwerte, kommen eben wieder diese Maastricht-Regeln ins Spiel. Also zum Beispiel ist da als einer der Vorgaben, die Staaten sollen möglichst wieder sinkende Schuldenstände haben in Richtung 60%. Oder Staaten sollen zum Beispiel ihr Defizit wieder absenken, um unter diese 3%-Marke zu kommen. Diese Regeln waren ausgesetzt, jetzt in der Pandemie. Die galten jetzt lange nicht. Sie gelten jetzt aber seit 2024 eigentlich wieder, nicht nur für Österreich, sondern für alle EU-Länder.
Wie Sie Ihr Unternehmen optimal vernetzen? Ganz einfach. Zu A1 Business Internet wechseln. 6 Monate gratis. Für mehr Stabilität und Verlässlichkeit. Danach ab 26,90 Euro monatlich bei Mindestvertragsdauer von 36 Monaten. Und auf Wunsch gibt's A1 Business Device Security dazu. Mehr unter a1.net/business.
Andras, du hast schon angesprochen, dass eben die schlechte wirtschaftliche Entwicklung da auch in diese Misere mit reingewirkt hat. Hat das auch mit der aktuellen Weltwirtschaftslage zu tun, dass Österreich da schlechter dasteht als gedacht, geplant?
Ja, sicher. Also Österreich gilt immer als sehr offene Volkswirtschaft mit sehr hohem Exportanteil. Und das ist natürlich der eine klare Hebel, der da reinwirkt, wenn zum Beispiel die Nachfrage in anderen Teilen der Eurozone nicht so stark ist nach österreichischen Maschinen oder Motoren, ist das ein Problem. Ein zweiter wichtiger Faktor, der sicher nicht unterschätzt werden sollte, ist, die Zinsen sind ja sehr hoch. Das merken ja alle Häuselbauer im Land. Das merken natürlich auch alle Unternehmen, wenn sie investieren. Und dadurch investieren Unternehmen derzeit weniger. Es wird auch weniger gebaut. Und das heißt natürlich, die gesamte Industrie oder der Teil der Industrie, die zum Beispiel Baustoffe liefert, der Teil der Industrie, die zum Beispiel Maschinen für andere Firmen liefert, der leidet natürlich besonders, weil die Nachfrage schwierig ist. Da hat also Österreich noch gar nichts dazu getan. Das ist ein Problem. Andere Probleme, wenn zum Beispiel in der Automobilindustrie es nicht so rund läuft, das wirkt auf uns auch natürlich stark zurück.
Trotzdem hat ja zum Beispiel der IHS-Chef darauf hingewiesen, dass Österreich auch im EU-Vergleich extrem schlecht dasteht. Wir sehen im Moment quasi das Schlusslicht.
Wenn wir uns die letzten 6 Quartale anschauen, von denen wir die Daten schon kennen, dann hält Österreich in Europa die rote Konjunkturlaterne.
Wieso?
Genau, da gibt es eine Grafik, die eigentlich schon seit dem Frühjahr auch kursiert von der Agenda Austria, einem arbeitgebernahen Institut, die da zeigen, also pro Kopf, wenn man sich die Wirtschaftsentwicklung pro Kopf zwischen 2019 und 2024 aussieht, dann ist eben Österreich, wie du gesagt hast, letzter Platz mit irgendwie -1,8% der Wirtschaftsleistung, die pro Kopf gesunken ist in dieser Zeit. Deutschland ist bei uns in der Nähe. Ein Punkt ist sicher, also gibt es wahrscheinlich verschiedene Komponenten. Ein Punkt ist sicher, dass die Verunsicherung auch recht groß ist bei uns, also dass die Konsumenten, Konsumentinnen offenbar, obwohl die Einkommen jetzt wieder steigen, wenig Anlass sehen, da mehr Geld auszugeben. Dasselbe gilt für Unternehmen. Ich meine, da spielt natürlich auch viel hinein, nicht? Der Ukraine-Krieg, der 2022 begonnen hat, hat natürlich dazu geführt, dass Energie stark angestiegen ist. Es hat sich sehr verteuert. Das war natürlich in Österreich besonders stark der Fall. Wir sind ja sehr stark abhängig von Gas, stärker auch als andere Länder. Auch die Inflation war bei uns höher als in anderen Euro-Ländern. Also die Regierung hat das ein bisschen durchrauschen lassen. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass da viele Menschen da draußen noch ein bisschen nachverunsichert sind und sagen, ah, ist das jetzt schon wirklich vorbei und eher weniger Geld ausgeben können. Also es kann eigentlich niemand ganz genau sagen, es ist die Ursache, aber da gibt es ein paar mögliche Erklärungsversuche dafür.
Es spielen natürlich immer ganz viele Faktoren mit, aber welchen Anteil hat denn vielleicht auch die scheidende Bundesregierung daran?
Ich würde vielleicht so sagen, das Gesamtbild ist eigentlich das Fatale oder das Problem. Also es sind ja zwei Dinge, die da parallel passieren. Eben das eine ist, wie wir festgestellt haben, die Wirtschaft in Österreich entwickelt sich jedenfalls schlecht, vielleicht sogar schlechter als in anderen Ländern. Und gleichzeitig hat aber die Regierung wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Es hat ja schon in der Pandemie begonnen mit Hilfen für vor allem Unternehmen, hat sich dann aber in diese Inflationskrise weiter fortgesetzt mit Helikoptergeld, das da immer gesprochen und kritisiert wurde. Und jetzt gibt es für jede einzelne Maßnahme wahrscheinlich auch ganz gute Begründungen, aber jetzt das zusammengesetzt, da gibt das Bild einerseits, die Wirtschaft bei uns wächst sehr schlecht und wir haben wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und das ist schon dann, was vielleicht zum Nachdenken anregen sollte, wo man sagt, okay, also da kann die Strategie einfach nicht ideal gewesen sein, untertrieben vorsichtig gesagt.
Leider schaut ja auch die Prognose fürs kommende Jahr nicht besonders gut aus. Wie schaut die denn genau aus und was spielt da rein?
Also Österreich, das sind die Prognosen. Wir haben jetzt die längste Rezession. 2 Jahre lang ist jetzt die Wirtschaft geschrumpft, also im vergangenen Jahr und heuer. Und WIFO und IHS sagen jetzt, na gut, im kommenden Jahr soll das Wachstum wieder langsam zurückkommen. Jetzt muss man dazu sagen, wer das beobachtet, das haben zum Beispiel WIFO und IHS auch vor einem Jahr, hätten wir jetzt vor einem Jahr geredet, haben die auch gesagt, naja, 2024 kommt jetzt das Wachstum zurück. Und dann jedes Mal wurden diese Prognosen wieder nach unten korrigiert. Also da reagiert sicher jetzt das Prinzip Hoffnung und irgendein Modell spuckt dort einfach aus, den Ökonominnen und Ökonomen, okay, irgendwann muss es wieder bergauf gehen, irgendwann wird wieder mehr investiert. Die Hoffnung ist einerseits, dass Deutschland zum Beispiel, wo ja auch ein Wirtschaftseinbruch herrscht, dass sich das jetzt ein bisschen stabilisiert und dann eben die Nachfrage steigt. Das andere ist, die Zinsen sind jetzt schon ein bisschen gesunken. Also die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen gesetzt. Das könnte sich jetzt auch wieder weiter fortsetzen. Und dass das so ein bisschen Impulse gibt, dass sich da eine Beruhigung eintritt und dass es dann eben ein bisschen wieder aufgeht. Also das WIFO zum Beispiel rechnet mit +1% Wachstum. Das ist wenig, muss man sagen.
Natürlich sind es nicht nur politische Entscheidungen, die da reinwirken. Aber was könnte denn die kommende Regierung, also die sich jetzt dann wahrscheinlich bald in Koalitionsverhandlungen finden wird, was könnte die denn tun, um diesen Negativtrend zu stoppen oder umzukehren?
Ja, das ist schwierig, nicht? Wenn die kommende Regierung diese EU-Vorgaben ernst nimmt und tatsächlich beginnt zu sagen, wir müssen Budget kürzen, dann ist das keine leichte Aufgabe, würde ich es mal so formulieren. Also es gibt inzwischen schon Berechnungen oder die Erwartung ist, wenn da viel Geld gekürzt wird, ist das natürlich für die Wirtschaft schlecht. Wenn zum Beispiel Steuern erhöht werden oder es wird irgendwo eingekürzt, dann geben Haushalte und Unternehmen wieder weniger aus. Also wenn man mich ganz persönlich fragt, glaube ich, wäre es sinnvoll, nochmal in der EU auch über diese strikten Budgetregeln zu reden, ob man die vielleicht nicht ein bisschen nach hinten verschieben kann. Das Gegenargument, das dann natürlich kommt und auch seine Begründung hat, ist, naja, das wird dann immer auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben und da wird immer nur mehr und mehr Geld ausgegeben, weil warum sollte dann eine Regierung in 3 Jahren sagen, wir werden jetzt sparen? Das ist auch nicht ganz unplausibel. Aber jetzt einen stärkeren Sparkurs zu fahren, das glaube ich, wäre schon ein Problem für die Wirtschaft und würde auch diesen Aufschwung abwürgen. Ich glaube, die Frage wäre, ob man vielleicht durch Umschichtungen oder durch ein paar Kniffe zum Beispiel schauen kann, dass man Investitionen zum Beispiel wieder anschiebt. Also sagt, okay, wir versuchen wieder vielleicht ein bisschen stärker Investitionen zu fördern, der Haushalte oder auch ein bisschen die Bautätigkeit, um damit die Wirtschaft anzuschieben. Jetzt kommt der Einwand, naja, wie finanzieren? Und ich glaube, das ist jetzt eben wichtig, dass man das nicht einfach so macht und gegenfinanziert, also zumindest dafür nicht die Schulden sofort erhöht. Aber da gibt es Möglichkeiten, nicht? Also ich glaube, da liegt vieles am Tisch. Etwas, was immer gesagt wird, in Österreich sind die vermögensbezogenen Abgaben einfach zu niedrig. Muss man jetzt gar keine komplexe Vermögensteuer einführen, aber zum Beispiel eine Erbschaftssteuer, kommen dann die Wirtschaftsforscher und sagen, ach, das ist nicht so viel Geld, aber da geht es um 1 Milliarde zum Beispiel. So viel würde man annehmen, könnte Österreich einnehmen und das ist schon nicht wenig Geld. Ein zweiter Punkt zum Beispiel bei den Pensionsausgaben, dafür dann auch etwas zu machen und zu sagen, okay, wir erhöhen vielleicht einen Teil der Pensionen doch nicht so stark über die kommenden Jahre, denken auch darüber nach, ein bisschen länger zu arbeiten. Und das wäre auch ein gewisser sozialer Ausgleich. Also man trifft einerseits viele Menschen vielleicht über die Pensionen ein bisschen, andererseits macht man bei der Erbschaftssteuer was, vielleicht wäre das auch sozial verträglich, aber das ist jetzt ein sehr subjektiver Vorschlag natürlich.
Die vermögensbezogenen Steuern, die sind ja im Wahlprogramm der SPÖ ganz stark vorgekommen. Umgekehrt beim Pensionssystem könnten sich die Neos vorstellen, anzusetzen. Sind das quasi Koalitionstipps von dir an die ÖVP, was da in der nächsten Regierung vielleicht funktionieren könnte?
Naja, ich glaube, die ÖVP weiß am besten, was sie will und nicht. Und ich glaube, da wird es schon schwierig, nicht? Denn zum Beispiel Pensionen sind Kernwählerklientel auch von SPÖ und ÖVP. Ich glaube, beide Parteien hätten ihre Probleme da reinzuschneiden. Wiederum für ÖVP und Neos haben sich sehr stark darauf festgelegt, keine Erbschaftssteuern und würden natürlich auch die eigene Klientel treffen. Also wird auch schwierig für sie. Was sich ein bisschen abzeichnet, ist, wenn es tatsächlich diese 3 Parteien werden, dass dann eher zum Beispiel im Bereich der Klimaförderungen, die sehr stark gestiegen sind, also da gibt es viele Programme, zum Beispiel raus aus Öl und Gas, also Förderungen für den Heizkesseltausch oder Förderungen fürs E-Auto. Und da geht es auch um Milliarden, dass man da ein bisschen etwas wegzackt oder beim Klimabonus zum Beispiel, dass da ein bisschen gespart wird, ist auch nicht so leicht. Der Klimabonus, den jetzt im September wir alle bekommen haben, der natürlich vor allem ländliche Regionen bevorzugt, wird auch für die ÖVP gar nicht so leicht sein, das dann zu argumentieren. Aber erwarten würde ich eher, dass da etwas weggeknabbert wird.
Mhm. Andras, schauen wir nochmal aufs große Ganze. Ist es für Österreichs Wirtschafts- bzw. Finanzlage 5 vor 12? Führt an einem Sparpaket auf kurz oder lang kein Weg vorbei?
Also 5 vor 12 ist es nur für meinen Schlussgag, der gleich kommt. Ich glaube, so negativ würde ich das gar nicht sagen. Also ich würde es vielleicht so sagen, einerseits dürfen wir auch die Stärken, also ich will jetzt hier keine Motivationsrede halten für eine Standardpartei, aber es gibt schon auch große Stärken. Mir ist das jetzt erst untergekommen wieder, zum Beispiel die Industrieproduktion liegt aktuell um 20% höher als noch 2015. Also wir produzieren um 20% mehr und werthaltigere Maschinen, Motoren, das ist schon wahnsinnig viel. Wir sind auch eines der produktivsten Länder der Welt. Also wenn die Österreicher arbeiten und die Österreicherinnen, die Menschen, die hier leben, sind wir in etwa gleich produktiv wie die US-Amerikaner. Wir arbeiten halt ein bisschen weniger, was auch fürs Wohlstandsmodell spricht.
Das heißt, wir sind eigentlich noch produktiver.
Wir sind produktiv genug, um uns diesen Reichtum auch zu leisten. Das ist sozusagen die Good News. Also es ist an sich nicht 5 vor 12. Die Bad News ist, ich glaube, da haben sich schon jetzt Probleme aufgebaut, die auch wahrscheinlich nicht kleingeredet werden können. Also dass jetzt 2 Jahre zum Beispiel die Inflation in Österreich höher war und damit auch die Löhne höher gestiegen sind für die Industrie. Ich glaube, das geht auch nicht spurlos vorbei an einer Volkswirtschaft. Also das wird jetzt interessant, wie jetzt die Unternehmen damit umgehen. Das kann ein Problem sein. Auch aus diesem Wachstumstal, wenn da wird zu wenig investiert, Unternehmen, das wird auch ein Problem. Und diese Probleme kommen aber jetzt auf uns zu und da wird es jetzt darum gehen, wahrscheinlich kluge und Lösungen zu finden. Also es ist noch nicht 5 vor 12, aber wir müssen uns da jetzt Gedanken machen.
Und jetzt, Andras, der versprochene Abschlussgag.
Jetzt der versprochene Abschlussgag. Also es geht natürlich um Schulden, um das soll es auch um Gag gehen. Herr Mayer hat den Lotto-Jackpot geknackt und fragt eine Reporterin, Herr Mayer, was machen Sie jetzt mit den 34 Millionen? Na, Schulden abbezahlen, antwortet der Gewinner. Ja, aber was ist mit dem Rest, will die Reporterin wissen. Den zahle ich später, sagt der Herr Meier.
Und der Herr Meier, das ist in dem Fall, nehme ich mal an, Österreich.
Das kann ich jetzt auch der Fantasie überlassen.
Vielen Dank auf jeden Fall für diese überraschend unterhaltsame finanz- und wirtschaftspolitische Folge, lieber Andras.
Sehr gern, bis zum nächsten Mal.
Das war's schon wieder mit Thema des Tages für heute. Und die Anregung für diese Folge kam übrigens von einem Hörer. Falls Sie Wünsche haben, worüber wir dringend sprechen sollten, dann schicken Sie uns die doch an podcast@derstandard.at. Und falls Sie Thema des Tages schon immer mal live hören wollten, dann haben Sie die Möglichkeit dazu bei der Buch Wien Ende November in Wien. Da sind auch andere Standard-Podcasts auf der Bühne zu sehen und zu hören. Die genauen Termine und Infos finden Sie in den Shownotes. Jetzt aber noch dranbleiben. In den Meldungen geht es gleich unter anderem darum, welche Schäden Hurricane Milton in den USA hinterlassen hat.
Wie Sie Ihr Unternehmen optimal vernetzen? Ganz einfach. Zu A1 Business Internet wechseln. 6 Monate gratis. Für mehr Stabilität und Verlässlichkeit. Danach ab 26,90 € monatlich bei Mindestvertragsdauer von 36 Monaten. Und auf Wunsch gibt's A1 Business Device Security dazu. Mehr unter a1.net/business.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nachdem Hurricane Milton über den US-Staat Florida hinweggezogen ist, steigt die Zahl der Opfer. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters forderte der Sturm mindestens 16 Menschenleben. Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten laufen noch auf Hochtouren. Gleichzeitig warnte die US-Regierung vor kursierenden Falschmeldungen, die die Hilfe behindern. Milton war Mittwochabend südlich von Tampa in Siesta Key mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 193 km/h auf Land getroffen. Was wir über die Schäden wissen und auch Bilder von der Zerstörung, die Milton hinterlassen hat, finden Sie auf derstandard.at. Und in unserer gestrigen Folge haben wir auch darüber gesprochen, warum es gerade zu immer mehr und immer stärkeren Hurricanes kommt. Wir haben Ihnen die auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Zweitens, Ex-US-Präsident Barack Obama hat den republikanischen Kandidaten Donald Trump nun frontal angegriffen. Bei einem Auftritt im Swing State Pennsylvania hat er nicht nur für die demokratische Kandidatin Kamala Harris die Werbetrommel gerührt, sondern Donald Trump auch unterstellt, nur an sich selbst zu denken.
Now the people of Florida are dealing with another devastating storm. And I want you to watch what happens over the next few days, just like the last time. You're going to have leaders who try to help and then they're... You have a guy who will just lie about it to score political points, and this has consequences.
Obama ging auch auf Hurricane Milton in Florida ein und warf Trump vor, nur Lügen darüber zu verbreiten und sich nicht wirklich um die Bevölkerung zu kümmern. Trump hatte der demokratischen Regierung ja vorgeworfen, nicht ausreichend Hilfe für die Menschen dort zu gewährleisten. Dass Obama ausgerechnet in Pennsylvania auftrat und Trump dort scharf attackierte, ist kein Zufall. Das Rennen zwischen Trump und Harris sieht ja nach wie vor sehr knapp aus. Pennsylvania gilt in vielen US-Analysen als der vielleicht wichtigste Staat bei der Wahl. Und zwar, weil der Staat als Swing State gilt, also nicht bei so gut wie jeder Wahl entweder republikanisch oder demokratisch wählt. Und weil er eine besonders hohe Zahl an Wahlleuten hat. Deshalb ist ein Gesamtsieg für beide Kandidaten ohne Pennsylvania deutlich schwieriger. Drittens, der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an Nihon Hidan Kaiyo, eine japanische Organisation gegen Atomwaffen. Das ist heute Freitagvormittag in Oslo bekannt gegeben worden. Die Entscheidung dürfte auch als Botschaft in Richtung Russland zu verstehen sein, das immer wieder mit atomaren Einschüchterungen rund um den Krieg in der Ukraine für Aufregung sorgt. Mehr dazu lesen Sie auf derstandard.at. Und viertens, der Brad Summer ist nicht vorbei, zumindest nicht musikalisch. Die britische Musikerin Charlie XCX hat in der Nacht auf heute Freitag den Remix zu ihrem Hitalbum veröffentlicht. Das Album heißt Brad and it's completely different but also still Brad und bringt das Internet schon wieder zum Explodieren. Stars von Ariana Grande, The 1975 bis Bon Iver sind darauf zu hören. Ich bin mit dem Anhören noch nicht ganz durch, aber feiere es schon ziemlich. Aber morgen in der Früh muss ich dann doch wieder umschalten. Da gibt's dann nämlich den Podcast-Hit des Wochenendes. Unser Schwesterpodcast Inside Austria erscheint nämlich. Und meine Kolleginnen erzählen dort diese Woche die Geschichte eines österreichischen Staatsbürgers, der seit über einem Jahr eine Geisel der Hamas ist. Unbedingt reinhören. Und falls Ihnen Thema des Tages gefällt, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns zum Beispiel abonnieren oder uns eine gute Bewertung hinterlassen, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Oder natürlich, wenn Sie ein Standard-Abo abschließen. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das war Thema des Tages. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wie Sie Ihr Unternehmen optimal vernetzen? Ganz einfach. Zu A1 Business Internet wechseln. 6 Monate gratis. Für mehr Stabilität und Verlässlichkeit. Danach ab 26,90 € monatlich bei Mindestvertragsdauer von 36 Monaten. Und auf Wunsch gibt's A1 Business Device Security dazu. Mehr unter a1.net/business.